Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück hier beim Webcast auf www.büso.de. Fast ein Monat ist vergangen seit der letzten Sendung, aber umso dringender und wichtiger und interessanter sind auch die Entwicklungen, die geschehen sind, denn ich kann Ihnen versichern, die Welt dazwischen ist nicht stehen geblieben. Und um darüber zu sprechen, begrüße ich herzlich Helga Zepler-Rusch. Guten Abend, Helga.
Ja, guten Abend.
Ich möchte mich gerne oder ich möchte dich gern bitten, dass wir in das vielleicht wichtigste Themengebiet einsteigen. Wirklich die heiß umstrittenste Sache, die es zurzeit gibt, wenn es auch nicht unbedingt jeder mitkriegt, nämlich die Präsidentschaft von US-Präsident Trump. Und es ist in der letzten Zeit doch eine ganze Menge passiert, dass doch vielen Leuten, mindestens in Deutschland, die vielleicht anfänglich positiv waren, einen ziemlichen Dämpfer versetzt haben in Form dieses Schlags auf Syrien. Deswegen würde ich gerne mal mit dir besprechen, denn selbst das liegt jetzt schon eine Weile zurück. In dieser ganzen Gemengelage, wie siehst du eigentlich, was sich da gerade abspielt um die US-Präsidentschaft und was sind so die Potenziale oder eigentlich die Dinge, auf die man eigentlich achten sollte?
Ja, wir haben ja auch durchaus von unseren Zuschauern oder Menschen, mit denen wir sonst in Kontakt sind, also schon einige erhebliche Proteste bekommen, dass also das, was wir über Trump als Hoffnung ausgedrückt hätten, dass das also jetzt vollkommen ein Fehlschlag sei. Natürlich war das mit dem Schlag gegen diese Luftwaffen in Syrien, war das natürlich wirklich ein sehr schlechtes Ding, weil es ist ganz offensichtlich, dass der Trump in dem Augenblick Fake News aufgesessen ist und die Briten, die also da maßgeblich bei der Manipulation dieses Schlags beteiligt waren, kurzfristig Erfolg hatten. Aber alle Anzeichen sprechen wirklich dafür, dass das Pendel zurückschlägt, dass also Trump durchaus jetzt wieder auf den Kiel gekommen ist, auf dem er ursprünglich gewesen ist. Und zwar sollte man wirklich nicht auf die Mainstream-Medien hören, weil das ist wirklich unmöglich, sich ein normales Bild zu formen, wenn man etwa auf die deutschen oder auch die anderen Mainstream-Medien hört, sondern man sollte vielleicht wirklich lieber mal hören, was passiert mit Trump und Russland, was passiert mit Trump und China, weil das sind eigentlich die strategisch wichtigen Entwicklungen. Und da sieht das eben eigentlich sehr, sehr interessant aus. Also sowohl die Chinesen als auch die Sprecherin des russischen Außenministeriums oder Verteidigungsministeriums, Maria Sakharova, hatten in der letzten Woche schon gesagt, nein, man muss Trump Zeit geben, man muss Geduld haben, der ist erst ganz kurz im Amt, das kann sich alles noch positiv entwickeln. Und in der Tat sind in den letzten Tagen eine ganze Reihe von Dingen passiert, die also wirklich da in die richtige Richtung gehen. Also zum Beispiel gestern war ein einstündiges Telefongespräch zwischen Trump und Putin, was nach russischen Darstellungen sehr positiv verlaufen ist, wo also eine ganze Bandbreite von Kooperationen beschlossen wurde, also nicht nur zwischen den Außenministern Tillerson und Lavrov, was ja sowieso schon im Gang war, sondern auch jetzt auf der Ebene der verschiedenen Ministerien. Es wurde also davon gesprochen, dass man den interparlamentarischen Dialog mit dem amerikanischen Kongress jetzt wieder neu aktivieren kann. Dann hat als eine direkte Konsequenz davon ist jetzt bekannt geworden, dass bei den Astana Gesprächen zu Syrien, wo ja die verschiedensten Parteien einschließlich der Oppositionsgruppen an einen Tisch kommen, auch der Staatssekretär des State Departments teilnehmen wird. Also auch da eine ganz konkrete Kooperation. Und es wurde auch zwischen Putin und Trump beschlossen, dass man in Syrien ganz dringend auf eine Deeskalation hinarbeiten will, weil natürlich die Leiden des syrischen Volkes schon wirklich viel, viel, viel zu lange angedauert haben. Also das ist schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und ganz in eine ähnliche Richtung ist die Zusammenarbeit zwischen Trump und Xi Jinping. Die haben also jetzt seit dem Gipfel in Florida in Mar-a-Lago Anfang April viele Telefongespräche miteinander gehabt. Und gerade gestern schreibt die Global Times, das ist also so die Regierungsparteizeitung quasi von China, dass also, wenn, wie es jetzt geschieht, Washington und Beijing in dieselbe Richtung arbeiten in Bezug auf den Konflikt in Nordkorea, dass dann ein großer Durchbruch absolut in naher Zukunft zu erwarten sei. Und das ist natürlich auch extrem wichtig, weil natürlich die Nordkorea-Krise ist im Augenblick das Pulverfass, was, wenn es explodieren würde, nicht nur die gesamte koreanische Halbinsel zerstören würde, sondern es könnte Japan mit reingezogen werden, es könnte sich zum globalen Krieg ausweiten. Und deshalb ist die Zusammenarbeit zwischen China und USA bei dem Versuch, dieses Problem zu lösen, also auf von allererster strategischer Bedeutung. Dann hat der Trump natürlich auch eine sehr, sehr gute Rede gehalten, die auch die Hysterie über ihn noch gesteigert hat bei den Mainstream-Medien. Er ist nämlich nicht zum US-Korrespondenten-Dinner nach Washington, also zu dem Mediendinner gegangen, sondern stattdessen ist er nach Harrisburg in Pennsylvania gegangen und hat dort mit einer großen Gruppe von, ich glaube, 10.000 Unterstützern gesprochen. Und das hat also wirklich, also das ist eigentlich der Trump, der wirklich die Bevölkerung anspricht, weil das sind die, was Hillary Clinton so verächtlich die Deplorables genannt hat, also die Verächtlichen. Das sind die Leute, deren Existenz ruiniert ist, die keine Zukunft haben mit der Politik von Obama, Bush oder auch mit Hillary keine Zukunft gehabt hätten. Und das ist die Basis, die nach wie vor hinter Trump steht. Und da hat er eben viele Dinge angesprochen, die diesen Menschen eben am Herzen liegt. Und dann ist natürlich auch die Tatsache, dass also alle Zeichen darauf hindeuten, dass er wirklich das Glass-Steagall-Trennbankensystem einführen will. Also das wird immer wieder betont, auch von Gary Cohn, dem National Economic Advisor, also dem Wirtschaftsberater, der war kürzlich im Senat und hat dort mit Senatoren gesprochen, die im Übrigen jetzt auch eine Gesetzesvorlage im Senat eingebracht haben zu Glass-Steagall. Also jetzt ist es in beiden Häusern des Kongresses. Und Gary Cohn hat also nochmal gesagt, nein, die Absicht von Trump ist die baldige Einführung von Glass-Steagall. Also da gibt es eine ganze Reihe von Entwicklungen, die wirklich sehr, sehr positiv sind. Und man darf sich da wirklich nicht von den Medien an der Nase rumführen lassen, weil es ist vollkommen klar, die Kampagne mit Fake News, also mit manipulierten Nachrichten und Spins, also dass man Sachen einfach anders darstellt, als sie sind, das läuft im vollen Gange. Und deshalb bleibe ich bei meiner Einschätzung, dass das Potenzial, dass der Trump sich in eine vollkommen andere Richtung bewegen kann, nach wie vor existiert.
Vielleicht lohnt es sich auch kurz nochmal, du hast angesprochen den Fall Nordkorea, darüber auch nochmal kurz zu sprechen, denn ich hatte das schon oft bemerkt, das wird vielleicht denjenigen, die aufmerksam sind, nicht anders gehen, dass man ja hierzulande im Grunde kaum etwas lesen kann über dieses Land, was sich nicht irgendwie anhört wie so ein Filmbösewicht, also eine komikhaft, völlig überzogene Darstellung von so einem merkwürdigen Staat, was ja, wenn man jetzt mal genau hinguckt, tatsächlich ein Teil dieser Front von Fake News ist. Im krassen Gegensatz dazu hat ja Trump angedeutet, er würde unter den gegebenen Umständen sich auch mit Kim Jong-un treffen und hat ja auch irgendwie interessante Worte über den verloren, wo er gesagt hat, ohne ihm jetzt irgendwie Lob oder Kritik zuzufügen, wäre er ja auch schon in einer schwierigen Situation, als 27-Jähriger an die Macht zu kommen in so einem Land. Was, vielleicht kannst du es für unsere Zuschauer mal ein bisschen zusammenfassen, worum es hier eigentlich geht, weil das schleppt sich ja eigentlich doch schon eine ganze Weile hin, dieses ja, Problem. Was ist eigentlich das Problem mit Nordkorea?
Naja, es geht nie um Nordkorea, es geht immer um Russland und China. Und wenn man einen Vorwand finden will, um militärische Aufrüstung gegen China zu machen, dann dreht man an der Nordkorea-Schraube, damit man dann einen Vorwand hat. Das wird vor allen Dingen deshalb sichtbar, wenn man sich die Geschichte der letzten 20, 25 Jahre anschaut, Da war es nämlich so, dass Anfang der 90er Jahre und dann nochmal 2002 eine Lösung für einen permanenten Frieden und vielleicht sogar eine Wiedervereinigung zwischen den beiden Koreas absolut in Reichweite war. Während der Clinton-Administration hat also Nordkorea dem Non-Proliferation Treaty, also dem Vertrag zur Nichtverbreitung von Atomwaffen, zugestimmt. Und dann hat irgendwann der damalige Verteidigungsminister von Clinton, William Perry, den Verdacht gehabt, dass die also praktisch nukleares Material also abzweigen und in Wirklichkeit beabsichtigen, da für Waffentechnik, technische Entwicklungen das zu nutzen. Und da spitzte sich die Lage also ziemlich zu. Und dann ist überraschend, oder vielleicht nicht so überraschend, vielleicht doch in Absprache mit Clinton, auf jeden Fall ist der ehemalige Präsident Jimmy Carter nach Nordkorea gefahren und hat dort ein Abkommen ausgehandelt, das eben vorsah, die nordkoreanische Regierung stimmt überein, ihr Atomwaffenprogramm zu stoppen, zu beenden, und die USA helfen stattdessen beim Bau eines Kernkraftwerkes für die friedliche Nutzung der Kernenergie und bis dieses Werk fertig sein sollte, eben auch noch Öllieferungen für die Energieversorgung an Nordkorea zu liefern. Und dann kam es also im Verlauf zu den berühmten 6 Parteiengesprächen, also praktisch Südkorea, Nordkorea, China, Russland, Japan. Und das hat sich also alles in eine sehr positive Richtung entwickelt. Und auch wurde dann gesprochen, das war also vor allen Dingen ein Vorschlag von meinem Ehemann Lyndon LaRouche, der immer gesagt hat, eine wirkliche Befriedigung von Korea kann es nur geben, wenn es eingebettet wird in eine wirkliche Wirtschaftsentwicklung, die Eurasische Landbrücke. Man muss eine Eisenbahn bauen von Busan, praktisch im Süden Südkoreas, bis praktisch dann über 2 Eisenbahnlinien, eine im Norden, die dann mit Vladivostok, der transsibirischen Eisenbahn, verbunden würde, und eine andere Linie auf der Südseite, die dann mit dem chinesischen Eisenbahnsystem verbunden wäre. Und das war alles auf einem guten Weg. Es wurde sogar dann im Verlaufe der Zeit ein Industriepark gebaut in Kaesong, also das ist so ein kleines Dorf in Nordkorea, wo sich südkoreanische Firmen beteiligt haben, die dann die hochentwickelten Arbeitskräfte von Nordkorea beschäftigt haben. Und das war alles auf einem sehr guten Weg und hätte auch wirklich also das Problem gelöst, wenn es nicht damals leider so gewesen wäre, dass die Clinton-Administration nach ihrer zweiten Amtszeit an ihr Ende kam und mit Bush und Cheney natürlich dann eine Administration ins Amt kam, die diesen Prozess de facto sofort beendet haben, die dann nur noch geredet haben von dem brutalen Diktator. Und dann ist es also wirklich zu einer Krise gekommen. Dann 2002 war nochmal eine Chance, als der damalige südkoreanische Präsident Kim Dae-jung damals eben auch ganz massiv diese Industrieentwicklung mit Nordkorea entwickelt hat. Er hat das damals die Sunshine Policy genannt, also die Politik des Sonnenscheins. Und das wurde also dann auch später wieder sabotiert von Bush und Cheney. Und deshalb ist die ganze Entwicklung eigentlich unnötig, weil natürlich hat jetzt Nordkorea diese Atomwaffenprogramme wieder aufgelegt, Raketentests, nukleare Tests, aber das ist in absoluter Reaktion auf die Entwicklungen zwischen den USA während der Obama-Administration, die eben die frühere Präsidentin Park dazu gekriegt hat, dieses Kaesong-Industriepark-Projekt zu beenden, auf Druck der USA, also Obama damals, und auch der Installierung der sogenannten THAAD-Raketen. Das sind also ICBMs, die weit in das Territorium von Russland und China reinreichen und die deshalb überhaupt nicht also macht überhaupt keinen Sinn, dass die für die Bedrohung aus Nordkorea angeblich sein sollen. Weil wenn man sich auf der Landkarte das anschaut, Nordkorea ist gerade mal 30 Meilen von Seoul entfernt. Also wozu braucht man ICBMs, die man in den Weltraum schickt, die dann nach 30 Kilometer oder 30 Meilen wieder zurückkommen, um Seoul zu treffen? Also das ist ganz klar eine Eindämmung von China und Russland. Und naja, und jedenfalls war diese Entscheidung von der ehemaligen Präsidentin Park, der Installierung dieser THAAD-Raketen zuzustimmen, hat natürlich die Paranoia in Nordkorea verstärkt, die natürlich, das hat die chinesische Presse ganz offen diskutiert, dass solange Kim Jong-un das Gefühl haben muss, dass ihm dasselbe passieren wird wie Saddam Hussein, der das Atomwaffenprogramm freiwillig aufgegeben hat, oder Libyen, Gaddafi, der auch kooperiert hat. Solange wird Nordkorea das Nuklearprogramm behalten. Das ist aber im Grunde, also jetzt gibt es einen Vorschlag, der wirklich funktionieren könnte. Und zwar, natürlich gibt es, wie man das im Englischen nennt, Carrot and Stick, also Zuckerbrot und Peitsche. Also die Peitsche ist, dass man die THAAD-Raketen deployt, dass die Militärmanöver zwischen Südkorea und den USA jetzt im Augenblick auch noch stattfinden. Aber es gibt eben jetzt ganz klar einen chinesischen Vorschlag, so eine Art Doppelstrategie, dass eben gleichzeitig Südkorea und die USA praktisch die Militärübungen beenden, die THAAD-Raketen auch wieder abbauen und gleichzeitig eben Nordkorea eben dann auch quasi sein Atomprogramm beendet. Allerdings ist erfordert, dass die USA eine Sicherheitsgarantie geben für Nordkorea. Und natürlich, und das ist unsere Herangehensweise, also das ist schon mal sehr gut, dass diese Doppelstrategie wird unterstützt von Russland, von China. Und da Xi Jinping und Trump engstens kooperieren, gibt es also auch eine Chance, dass das auf die Tagesordnung kommen kann. Das ist noch nicht passiert, aber das wird diskutiert. Unsere Herangehensweise ist natürlich noch einen Schritt weiter sozusagen. Das heißt, dass man diese Schritte alle macht, die ich gerade genannt habe, aber dass man dann sagt, okay, Nordkorea ist ein Land, was bekanntermaßen wirklich große wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Die haben zwar sehr gute, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte, aber sie sind natürlich wirklich also massiv unterentwickelt und haben Probleme mit der Nahrungsproduktion und allen möglichen anderen Problemen. Also man muss im Grunde die neue Seidenstraße für die Gesamtregion auf die Tagesordnung bringen. Also zum Beispiel, wir haben ja in unserer Weltlandbrückenstudie, die wir schon vor fast 3 Jahren veröffentlicht haben, also die neue Seidenstraße wird zur Weltlandbrücke, haben wir ein ganzes Kapitel über die Befriedung dieser Region, und zwar Südkorea, Nordkorea, Russland, China, vor allen Dingen mit dem sogenannten Tumen-Projekt, was also in der Grenzregion an dem Fluss Tumen liegt, was also der die Grenze praktisch zwischen Nordkorea und Russland definiert. Also mit anderen Worten, man muss ein Gesamtentwicklungsprogramm für alle Länder dieser Region auf die Tagesordnung bringen, damit die Win-Win-Wirkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit die Geometrie vollkommen ändert. Aber ich bin wirklich optimistisch, dass sich die Entwicklung, die natürlich immer noch hochgefährlich ist, aber es gibt das Potenzial, dass mit der Zusammenarbeit zwischen China und den USA das wirklich auf die Tagesordnung kommen kann. Darüber, über was ich jetzt gesagt habe, lesen Sie in den Mainstream-Medien so gut wie nichts, wenn überhaupt etwas. Und Sie sollten Ihre Schlüsse daraus ziehen. Das heißt, die Politik ist keineswegs so wie die FAZ oder die Bild-Zeitung, die wirklich auf demselben Niveau sind, versuchen, ihnen das einzureden.
Ja, eine Sache, über die natürlich berichtet wird, ist das merkwürdige Verhalten unserer Bundeskanzlerin. Sie hat ja auch gerade sich mit Putin getroffen in Sochi. Es gab dann auch eine gemeinsame Pressekonferenz. Aber diese Art von langer Diskussion mit vielen übereinstimmenden Punkten, die habe ich jetzt irgendwie vermisst. Hast du da einen anderen Kenntnisstand?
Nein, ich meine, das Gute ist, dass sie überhaupt dahin gefahren ist und die geredet haben. Aber es wurde doch deutlich, dass da anscheinend unüberbrückbare Unterschiede in der Sichtweise sind. Frau Merkel fand es also wichtig, sich für alle möglichen sogenannten Menschenrechte da einzusetzen, die vom Standpunkt der großen Geschichte wirklich sowas von daneben sind. Also ich meine, ich will gar nicht die Punkte wiederholen, die sie da angesprochen hat, weil in den wesentlichen Punkten, also zum Beispiel die Einschätzung zu den Gründen für die Ukraine-Krise, waren sie natürlich vollkommen anderer Meinung. Ja, das ist kein Wunder, weil es war immerhin die Konrad-Adenauer-Stiftung, die bei dem Zustandekommen der Ukraine-Krise munter mitgemischt hat. Und es war die EU, die mit ihrem EU-Assoziationsabkommen eigentlich die Sache ins Rollen gebracht hat, weil das war dann der Punkt, warum Janukowitsch die Verhandlungen abgebrochen hat, und das war dann der Beginn der Demonstrationen auf dem Maidan. Dann kam die Nazi-Unterstützung durch die Bandera-Netzwerke. Also mit anderen Worten, die Geschichte, die Chronologie, wie es zu dieser Krise gekommen ist, ist klar, und die wird auch von Historikern nicht verborgen bleiben. Auf jeden Fall haben sie sich da nicht verständigen können. Und insgesamt war die Atmosphäre wohl total kühl. Und das zeigt einfach, die Frau Merkel kriegt es einfach nicht mit. Die kriegt es nicht mit, dass die Welt sich ändert. Und wenn man sich anguckt, was im Augenblick wieder von der EU gegenüber Griechenland gemacht wird, wo die Bevölkerung noch mehr in die Armut gestürzt wird, die Renten noch mal gekürzt werden. Also die sind einfach auf dem falschen Dampfer. Also das ist so. Und ich meine, ich bin jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Freund von der Politik von Marine Le Pen, ganz gewiss nicht. Aber die Frau hat ein Interview heute gegeben, wo sie gesagt hat, dass sie eben ganz im Unterschied zu Merkel sieht, dass die Weltgeschichte geht in die Richtung von Putin, von Modi, von China hat sie, glaube ich, nicht erwähnt, aber dass sie im Grunde sagt, die BRICS-Staaten, das ist im Grunde die Zukunft, und mit den Leuten könnte sie sich viel besser unterhalten als mit Frau Merkel. Nun, man wird sehen, was am Sonntag bei der Wahl rauskommt. Es wird ja von allen freien Marktwirtschaft-Anhängern und Finanzoligarchie massiv auf Macron gesetzt, also Economist, Schäuble, alle möglichen anderen sind da also voll Unterstützung für Macron. Aber die Frau Merkel ist mehr und mehr isoliert, und die merken das einfach nicht.
Also ich fand auch, es ist nur eine Nebenbemerkung, aber wenn jemand mal nachschauen kann, es gab vor ganz kurzer Zeit in der NZZ am Sonntag ein Interview mit dem Schweizer Autor Thomas Hürlimann. Das lohnt sich schon zu lesen, weil der im Grunde was Ähnliches reflektiert, indem er sagt, warum sollen die Länder in Europa wie die Kaninchen da sitzen und auf die Schlange Brüssel starren und alle nur gucken und warten, was macht Brüssel, was macht Brüssel. Er sagt, die Welt dreht sich weiter, da sind ganz andere Sachen im Gang, und da hat er durchaus recht. Aber du hast jetzt auch noch ein gutes Stichwort gegeben, nämlich das, was alles im Gang ist, was Frau Merkel nicht mitkriegt, was aber durchaus auch andere Regierungschefs und andere Vertreter in Europa mitkriegen, ist nämlich der kommende große Gipfel der One Belt, One Road Initiative von China. Du hast es in vergangenen Sendungen schon mehrmals erwähnt, weil das natürlich lange in Vorbereitung war. Aber du hast damals schon charakterisiert, wie viele verschiedene Organisationen da kommen, welche hochrangigen Delegationen, verschiedene Staatschefs. Und ich glaube auch vor dem Hintergrund, dass ja der chinesische Außenminister Wang Yi in der Rückschau auf das Jahr 2016 gesagt hat, die größte diplomatische Errungenschaft in der ganzen Außenpolitik Chinas, wo man wirklich froh ist drüber, ist, dass die Änderung des Verhältnisses zwischen China und den Philippinen. was er sagt, ganz, ganz wichtig ist, dass eben dort man der Politik von Obama entgegengewirkt hat, im südchinesischen Meer für Ärger zu sorgen. Das fand ich also interessant, dass er das so explizit auch gesagt hat. Aber ich möchte einfach dich kurz bitten, auch nochmal darzustellen, was weißt du darüber, was uns da erwartet und was ist eigentlich deine Herangehensweise und auch deine, na, nicht nur Hoffnung, sondern auch Forderung, worauf setzt du bei dem, was mit diesem Gipfel erreicht werden kann?
Ja, das wird ein historischer Gipfel und ich wage mal die Vermutung, dass es danach wesentlich schwieriger sein wird, den Deckel da drauf zu halten, weil es sind 28 Staatschefs, viele, viele andere hohe Delegationen, insgesamt 1200 Delegierte. Es werden also dort umfangreiche Wirtschaftsabkommen abgeschlossen. Aber es wird vor allen Dingen die sogenannte Belt and Road Initiative, also die neue Seidenstraße, dort so auf die Tagesordnung setzen, dass sie wirklich konsolidiert ist. Das ist ein völlig neues Paradigma, was also das größte Industrie- und Infrastrukturprogramm in der Geschichte inzwischen sich dazu entwickelt hat und über 70 Staaten kooperieren, offen Ende, also mit offenem Ende, wie viele mehr das werden, also natürlich begrenzt durch die Anzahl der Staaten. Aber es ist wirklich eine unheimlich positive Dynamik mit Afrika, mit allen asiatischen Staaten, lateinamerikanischen Staaten. Und also es ist einfach so, dass die Idee, dass man auf einer Win-Win-Basis zusammenarbeiten kann, im gegenteiligen Vorteil, zum Beispiel der tschechische Präsident Zeman hat also, der wird der einzige Staatschef, also Präsident sein von Europa, der, also EU-Präsident, der da hingeht. Auch die Präsidentin von der Schweiz wird da hingehen. Dann natürlich verschiedene Ministerpräsidenten von Italien, Gentiloni und verschiedene andere. Der griechische Ministerpräsident Tsipras, der serbische Ministerpräsident oder sogar Präsident. Und Ungarn, der ungarische Außenminister hat gerade gesagt, das ist also für Ungarn die wichtigste Sache überhaupt und hat richtigerweise gesagt, die Zukunft Europas wird von dieser Entwicklung gestaltet werden. Also auch wenn Frau Merkel das noch nicht genau verstanden hat, aber das ist eigentlich die Stimmung. Weil zum Beispiel Griechenland hat nichts außer der Perspektive mit China zu kooperieren. China hat den Hafen von Piräus modernisiert. China baut eine Eisenbahn von Athen über Belgrad nach Budapest. Alle diese Staaten wollen im Grunde Dreh- und Angelpunkte werden. Also zum Beispiel Belarus, also Weißrussland, die Tschechische Republik, Polen, Ungarn, Serbien, Griechenland, auch Italien. Italien sieht also absolut, dass es die Zusammenarbeit mit China in Afrika braucht, um die Flüchtlingskrise irgendwie menschlich überwinden zu können. Die portugiesisch sprechenden Länder hatten kürzlich einen Extragipfel, wo sie beschlossen haben, dass alle portugiesisch sprechenden Länder mit der chinesischen Initiative zusammenarbeiten. Also die Dynamik ist so überwältigend in diese Richtung, dass ich also denke, dass die Staaten, die sich da irgendwie aus geopolitischen Gründen querstellen, dass die wirklich den Zug verpassen. Und wir haben natürlich die Absicht, dass das nicht passiert, weil die Kooperation mit der neuen Seidenstraße ist so im fundamentalen Interesse des deutschen Mittelstandes, der deutschen Arbeitsplätze. Es ist im Grunde genau das Know-how, was die deutsche Industrie eigentlich einzigartig hat, also in der Fülle und Qualität. Und da muss natürlich auch eine Kooperation auf staatlicher Ebene verstärkt werden. Die Frau Tsipras wird hinfahren, aber ich fürchte, die wird genau dasselbe sagen wie vorher Gabriel. Also die sind einfach, die können einfach nicht sich vorstellen. Also in Xinhua gibt es heute einen ganz guten Artikel, also wenn unsere Zuschauer Lust haben, das mal zu vertiefen, wo die im Grunde sagen, dass der Westen überhaupt nicht versteht, dass die Win-Win Belt and Road Initiative, also die Seidenstraßeninitiative, dass das nicht eine geopolitische Wettbewerbssache ist, sondern ein völlig neues Konzept, wo Staaten in ihrem gegenseitigen Interesse kooperieren. Und dass es auch kein Club der Eliten des Westens ist, sondern dass es vor allen Dingen aus der Krise von 2008 entstanden ist, deren Folgen immer noch nicht überwunden sind und vor allen Dingen im Nutzen der Entwicklungsländer neue Chancen da eröffnen soll. Und das ist einfach ein neuer Geist, der große Teile der ganzen Welt längst erfasst hat, die also wirklich merken, da ist zum ersten Mal in der Geschichte eigentlich eine ganz konkrete, massive Initiative, um die Unterentwicklung, Armut der Entwicklungsländer in absehbarer Zeit zu überwinden. Das heißt, es gibt zuerst mal Hoffnung für viele dieser Länder. Und das wird in Europa überhaupt nicht verstanden und ist offensichtlich auch nicht von Interesse, weil das, was Herr Schäuble macht und Frau Merkel, reflektiert diese Fragen überhaupt nicht. Und das ist also etwas, was wir dringend ändern müssen. Und das genau ist unsere Absicht.
Helga, ich will die Sendung natürlich nicht auf einer dunklen Note enden, aber eine Sache sollten wir trotzdem noch ansprechen, denn das ist auch einer der Bereiche, in dem ja unsere Organisation, insbesondere dein Ehemann, aber auch du über eine lange Zeit eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich bei der Vorhersage bestimmter Dinge, die also andere Leute überhaupt nicht auf dem Radar hatten. Und eins davon scheint sich ja jetzt deutlicher aufzubauen. Und du hast in verschiedenen Foren in der jüngeren Vergangenheit, jetzt in den letzten paar Wochen, darüber gesprochen, dass auch die Finanzkrise ungelöst seit dem Ausbruch 2007, 2008 sich nicht nur dahingeschleppt hat, sondern verschlimmert hat und dass eben auch bestimmte Anzeichen darauf hindeuten, dass im Laufe dieses Jahres uns wahrscheinlich auch dort noch unvorhergesehene Ereignisse doch ereilen werden. Also kannst du zu diesem Themenbereich Finanzblase und Finanzkrise noch kurz etwas sagen?
Ja, also es zeichnet sich ab ein neuer Crash, der diesmal nicht aus der sekundären Immobilienblase rührt, sondern aus der Schuldenblase, die die amerikanischen Unternehmen angehäuft haben. Also primär amerikanische Unternehmen, aber gewissermaßen einige europäische ebenso. Und zwar haben ja die Zentralbanken von also Europa, EZB, Bank of England, Bank of Japan, Federal Reserve, die haben ja im Grunde nach dem fast systemischen Kollaps, der damals halt wirklich auf der Tagesordnung stand, 2008 mit dem Bankrott von Lehman Brothers und AIG, nichts anderes gemacht als Pumpen von Geld, das sogenannte Quantitative Easing. Das ist also alles Geld gewesen, was mehr und mehr von den Unternehmen eben nicht benutzt wurde für Investitionen in die Realwirtschaft, sondern für finanztechnische Manipulationen, also Financial Engineering, wie man das im Englischen sagt. Also zum Beispiel, dass Firmen einfach ihre eigenen Aktien aufkaufen, um damit die Preise dieser Aktien, die Werte hochzutreiben, dass sie praktisch mit dem gleichen Ziel Übernahmen fremder Firmen machen, die sogenannten Mergers und Acquisitions. Und damit haben sie natürlich eins geschafft, dass die Gesamtverschuldung der Unternehmen, die 2008 bei 8 Billionen lag, inzwischen auf 15 Billionen angestiegen ist. Und selbst der IWF hat bei seiner Halbjahrestagung, da produzieren die immer so einen Financial Stability Report, also einen Bericht zur Finanzstabilität, wo sie sagen, dass wenn also die Zinserhöhungen, die in Amerika von der Federal Reserve zwischen November und Januar stattgefunden haben, ich glaube um 75 Basispunkte, also 0,75%, dass wenn auch nur eine kleine weitere Erhöhung dieser Zinsen stattfindet, dass es dann wirklich zu einem Bankrott von 20% aller amerikanischen Unternehmen kommen würde. Also das ist nicht so knapp. Und dann natürlich haben wir zusätzlich in Europa das, worüber auch nicht gesprochen wird, die EZB pumpt ja auch weiter irgendwo zwischen 60 und 80 Milliarden Euro pro Monat in das Bankensystem. Und da haben wir halt das Problem der sogenannten Level 3 Derivatives, also die Stufe 3 Derivate. Das sind die Derivate, die keinen Marktpreis haben, weil sie de facto unverkäuflich sind, die aber von der EZB quasi anerkannt werden als Guthaben, also als Assets, obwohl sie natürlich in Wirklichkeit mit Schulden quasi besichert sind. Also das ist eigentlich total toxisch. Und beim jüngsten Stresstest wurden diese Level 3 Derivatives auch gar nicht berücksichtigt. Also da sitzen wir ebenfalls auf einer riesengroßen Blase. Und deshalb ist unsere Kampagne, dass wir nicht nur die Integration Europas und Amerikas in die neue Seidenstraße brauchen, sondern es muss ganz dringend das Glass-Steagall-Trennbankengesetz eingeführt werden. Und das ganze Argument, dass wir das in Europa nicht brauchen, ist wirklich falsch. Das deutsche Bankensystem zum Beispiel war früher mit so vielen Regulierungen abgesichert, die man alle eliminiert hat. Und deshalb ist die Idee, dass wir jetzt nur noch Universal Banking brauchen und da kein Problem existiert, das ist die größte Augenwischerei überhaupt. Also wir machen eine absolute Kampagne, dass eben Glass-Steagall auf die Tagesordnung kommen muss und eben auch überhaupt, dass man im Grunde zu dem hamiltonischen Kreditsystem, wie es von der Kreditanstalt für Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg in der Tradition der Reconstruction Finance Corporation, also dem Finanzsystem, was von Roosevelt damals in der Tradition von Hamilton entwickelt wurde, dass man das dringend einführen müsste. Und dann könnten die europäischen Nationen mit China, mit Indien, mit den anderen BRICS-Staaten und den Staaten der Belt and Road Initiative kooperieren. Diese Reformen müssen auf die Tagesordnung, wenn wir nicht einen Krach haben wollen, der viel, viel schlimmer wäre als der von 2008.
Tja, dem kann ich jetzt erstmal nichts hinzufügen. Ich weiß aber, was du eben angesprochen hast, eines der Argumente, was ja immer wieder kommt bei dieser Frage von Trennbankensystemen in allen politischen Kampagnen, in Wahlkämpfen, wo wir das zum Thema gemacht haben, ist ja, das ist hier eben nicht die Tradition. Und das ist also, das ist auch einfach mal schon als Aussage kurzsichtig und blöd, weil also alles, was neu und gut war, war irgendwann neu und gut und eben nicht die Tradition. Also es ist, naja, aber wir wissen, wo es herkommt. Das ist London, das ist die City of London, Wall Street und die Finanzoligarchie. Tja, die Zeit ist weiter vorangeschritten, als wir geplant hatten. Aber vielen Dank, Helga, dass du die Zeit nehmen konntest. Und ich hoffe dann, dass wir dich und auch unsere Zuschauer und Zuhörer hier in der nächsten Woche wieder begrüßen können. Bleiben Sie an der Webseite dran. Die Welt entwickelt sich schnell. Einen schönen Abend noch.
Ja, bis bald. Tschüss.